Herzlich willkommen zum Box-Podcast mit der 126. Folge. Heute mit dabei der Imanu.
Hallo.
Und der Robert.
Schönen guten Tag.
Ja, das Sommerloch hat erbarmungslos, wie fast jedes Jahr um diese Jahreszeit, zugeschlagen. Deswegen wird es nächstes Wochenende keinen Box-Podcast geben, sondern wir schauen einfach mal voraus auf beide Wochenenden, weil einfach, ja, es ist einfach, momentan gibt es relativ wenig Neuigkeiten und auch wenig Kämpfe und dann, denke ich, fassen wir die beiden Wochen dann einfach mal in einem Podcast zusammen. Aber, ja, wir schauen erstmal zurück aufs vergangene Wochenende und da war am Samstag in Neuseeland ein Schwergewichtskampf, der nicht allzu lange dauerte. Joseph Parker boxte gegen Boi Tupou. Robert, du hast den Kampf gesehen, willst du irgendwas dazu sagen?
Soll man großartig bei einem Kampf sagen, der nur eine Runde gedauert hat? Parker hat ja letztens eindrucksvoll Saglam auch in zwei Runden K.O. geschlagen. Jetzt sollte er mit Tupou seinen angeblich schwersten Gegner haben. Das kann ich jetzt, finde ich, jetzt irgendwie nicht so wirklich sagen, denn Tupou ist ja jetzt selbst auch im weltweiten Ranking auch gerade mal mehr so um den Platz 140, glaube ich, gerankt. Ist selbst schon viermal K.O. gegangen, unter anderem gegen Leute wie Malik Scott oder Brian Jennings, die ja jetzt nicht gerade für ihre Schlagkraft bekannt sind. Er selbst kann wohl gut zuschlagen, hat eine sehr hohe K.O.-Quote. 25 Siege, 17 K.O.s. Wiegt um die 120 Kilo bei 1,90. Sieht dabei nicht fett aus. Aber wenn man so in seinen Kampfrekord reinguckt, findet man da jetzt auch nicht so die wirklich großen Namen. Deswegen finde ich, ist dieser Kampf jetzt eigentlich nicht so sonderlich aussagend. Wie gut Parker denn jetzt nun wirklich ist, weil halt ein Boxer, der viele Namen geboxt hat, also ich rede jetzt von Tupou, aber eigentlich gegen halbwegs namhafte Gegner hat er schon verloren. Und also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine Standortbestimmung für ihn sein soll. Klar, Parker ist ein guter Boxer, also die Aktion von ihm, die sahen wirklich sehr gut aus und wie er ihn dann in der ersten Runde gefällt hat, das sah schon ziemlich brutal aus. Also Tupou lag ja vom Stein getroffen, locker eine Minute auf dem Ringboden, bis er erstmal wieder hochgekommen ist. Aber ich tue mich da schwer, jetzt wirklich eine Standortbestimmung für Parker abzugeben, weil, wie gesagt, der Gegner war jetzt halt wirklich eher vierte oder fünfte Reihe.
Ja. Ja, schön. Ich meine, schön ist auf jeden Fall, dass er den relativ früh gefällt hat. Ich meine, Jennings hat den in der fünften gefällt, Malik Scott dann in der achten. Und das ist natürlich schon irgendwo so ein kleines Ausrufezeichen. Ne? Schon gut, aber ich denke, Parker hat jetzt wahrscheinlich eine Phase erreicht, wo man ihn eigentlich auch als mehr zutrauen könnte bei der Wahl der Gegner. Ne? Ich meine, er hat jetzt 15 Kämpfe, 13 davon vorzeitig und alle gewonnen. Und ich denke, jetzt wäre es wahrscheinlich an der Zeit, irgendwie mal bei der Gegnerschaft ein paar bessere Leute auszuwählen. Also
klar, Anlagen hat er. Also er bringt alles mit, was ein guter Schwergewichtler mitbringen muss. Nur jetzt irgendwie zu sagen, das wird der kommende Mann im Schwergewicht, das möchte ich halt nicht tun, weil ich das nämlich auch von David Price damals gesagt habe. Und damit habe ich mich ja dann wie viele andere auch ziemlich hingesetzt, weil sein war er es nicht. Deswegen halte ich mich jetzt bei einem Kämpfer, der gerade mal 15 Kämpfe hat, da noch ein bisschen mit meiner Meinung zurück.
Ja, die Anlagen sind natürlich sehr schön bei ihm. Ne? Also wir haben ihn ja auch schon recht häufig erwähnt, weil im Schwergewicht gibt es ja nicht wirklich allzu viele Talente und er ist einer der wenigen Lichtblicke und man wird sehen. Also ich fände schon geil, wenn es dann irgendwann mal, weiß ich, ein Carlos Takam oder sowas irgendwann bald mal käme als Gegner. Das wäre schon sehr, sehr interessant und dann wird man auch sehen, zu was er dann wirklich imstande ist. Ne? Imanu, wie schätzt du denn den Parker ein?
Ja, Parker ist auf jeden Fall, ja gut, Prospect, jetzt nicht unbedingt sagen. Aber zumindest ist er jemand, in dem man Hoffnung setzen kann, wenn man das will. Also das, was man bisher gesehen hat, war überzeugend. Natürlich ist es so, wie gerade mein Vorredner schon gesagt hat, er hat eben noch nicht so die Qualität geboxt. Ne? Von den bisherigen Gegnern war wirklich jetzt ja kaum was Passables dabei, wo man sagen kann, okay, das war ein Ausrufezeichen. Dementsprechend bin ich auch noch vorsichtig, aber man kann schon im Ring durchaus erkennen, dass er Skills hat und dass er auf jeden Fall ein überdurchschnittlicher Schwergewichtler ist. Ich denke, das ist schon relativ abzusehen. Nur die Frage ist halt, wie sieht es dann aus, wenn er halt, wie, nehmen wir mal den Namen, der gerade in die Runde geworfen wurde, Carlos Takam, ja, reicht das dann schon gegen so einen Mann? Das kann man halt schwierig abschätzen, weil er bisher noch keinen Step-Up hat in seiner Karriere. Die Gegner sind halt ungefähr mal auf einem Level. Ja, jetzt gut, der letzte Gegner, gut, hatte schon einen etwas besseren Rekord, aber auch nichts drin, wo man sagen kann, oh, da hat mal irgendwas Gutes besiegt. So, das sah doch ganz gut aus, ich glaube 29-3 oder irgendwie sowas um den Dreh. Ja, also wie gesagt, da muss man ein bisschen abwarten auf jeden Fall, aber man sieht schon gewisse Skills, die er hat, und von daher kann man Hoffnung in ihn setzen. Ich denke schon, dass er auch mit Sicherheit mal die Top 15 erreicht. Was dann passiert, wenn er gegen solche Gegner boxt, aus den Top 15, wird man sehen. Aber ich denke schon, dass er jedenfalls jemand ist, der sich auch noch weiterentwickeln kann und möglicherweise mit seinen Herausforderungen, wenn sie denn irgendwann mal besser werden, davon ist ja auszugehen, auch wachsen kann. Und ja, wird man sehen. Ich denke, da wird auch bestimmt jetzt, denn 15 Kämpfe hat er jetzt gemacht, so langsam werden die Gegner ja auch etwas stärker. Vielleicht noch zwei, drei Kämpfe auf dem Level, die er jetzt gemacht hat, möglicherweise vielleicht auch nur ein oder zwei. Und nächstes Jahr ein Ausscheidungskampf ist, denke ich mal, schon oder wäre möglich, könnte man drüber nachdenken. Ich denke mal, so in einem Jahr, wenn wir über ihn reden sollten, sind wir schlauer. Und ich lasse mich da auf jeden Fall überraschen, was die Entwicklung sagt. Aber ich denke, er wird auf jeden Fall mal um die Weltmeisterschaft kämpfen. Also das sollte im heutigen Schwergewicht möglich sein, wenn man bedenkt, was für, ja, ich will es jetzt salopp formuliert, Gestalten sagen. Kann man das? Ich tue es einfach mal. Manchmal um die WM kämpfen. Ich denke, da könnte man so Leuten wie Parker durchaus dann auch mal die Chance geben, sofern er denn mal einen passablen Mann besiegen sollte.
Gegen wen würdest du ihn denn mal gerne sehen aus den Top 40?
Ja, also wie gesagt, so ein Mann, wie eben in den Raum geworfen wurde, wie Carlos Takam, wäre schon reizbar.
Ja, aber der Takam ist ja schon Top 15. Ist.
Und ja, sag ich ja, genau.
Das, aber ich dachte so Top 40.
Sag mal, um sich für eine WM zu empfehlen, muss das natürlich dann irgendwann passieren. Aber du hast recht, so als, ich wäre schon zufrieden, wenn er den nächsten Schritt geht. Ja, also genau, ja. Der nächste Schritt wäre ja dann mal so ein Top 40, Top 35, Top 30, Top 25 Mann. Ja, wen würde ich da gerne sehen?
Ich fände zum Beispiel Marius Wach sehr interessant.
Ja. Marius Wach ist interessant, na klar, weil er ein gutes
Chin Groß- und Nehmerfähigkeit.
Genau, richtig. Ist schwierig zu boxen, ist schwierig ranzukommen, hat auch selbst Power, selbst gute Schlagkraft. Das ist natürlich technisch nicht der Beste, aber klar, auf jeden Fall, das wird nicht nach zwei Wochen zu Ende sein. Und genau, da wird man sehen, wie er mit solchen großen Kämpfern umgeht. Zumal, wie gesagt, wenn er mal an einen Kampf gegen Klitschko kommen will. Ich meine, hat er jetzt noch für 2 Jahre unterschrieben bei RTL, also wird er noch 2 Jahre boxen, dementsprechend einige Kämpfe veranstalten, sofern er nicht jetzt verlieren sollte. Und dann ist es vielleicht möglich, dass Parker möglicherweise vielleicht Ende des nächsten Jahres also auch mal einen Titelkampf gegen Herrn Klitschko kriegen kann, sofern er denn die nächsten Leute besiegt, klar. Und da wäre Marius Wach auf jeden Fall eine gute Alternative, stimmt schon. Ja. Kann auch mal zeigen, was gegen größere Leute, wie er da ausschaut.
Ja, interessant wäre vielleicht auch, wenn du jetzt so Top 40 sagst, so einen Johan Duaupas, der zum Beispiel gegen Char oder Tepa schon gewonnen hat und gegen Tepa knapp verloren hat. Das wäre halt auch so ein Mann, wo man sagen könnte, ah, das wäre vielleicht auch ganz, ganz interessant. Ne?
Oder Malek Scott.
Ja, von mir aus auch, warum denn nicht? Ne? Aber gut, der erste Kampf gegen Wilder ist natürlich auch nicht allzu aussagekräftig.
Also wenn er ein geschicktes Matchmaking machen möchte, der Parker, dann boxt er als nächstes einfach mal in Stivern. Weil ich denke, Stivern ist schon ein bisschen overrated. Ich meine, gut, er hat einen Titel gehabt. Jetzt haben wir Areola besiegt. Aber Areola, wenn man jetzt sieht, was der so in den letzten Kämpfen für Kämpfe liefert, dann muss man sagen, ist Areola wahrscheinlich auch nicht mehr das, was er mal war oder ob er überhaupt mal jemals irgendwas war. Gut, er war mal besser in Form, also als jetzt bestimmt, aber
das, was er mal sein gewesen hätte, könnte.
Ja, genau. Ich meine, gut, in seiner Prime, ich sag mal zum damaligen Zeitpunkt, wo er gegen Vitali gekämpft hat, war er schon besser, aber natürlich auch keinesfalls irgendwie WM-tauglich. Aber so ein Mann könnte auf jeden Fall schlagen, auch gegen Ariola vielleicht. Ja, Ariola, Steve Verne, ich denke, das wären so zwei Gegner, die er doch durchaus boxen könnte. Das könnte man in Amerika veranstalten. Ich denke, da würden auch einige Zuschauer den Weg in die Halle finden und möglicherweise auch am Fernseher einschalten. Das ist ein interessantes Matchmaking und warum nicht, ist ein Step-Up für Parker, aber beides, wie gesagt, durchaus schlechter eigentlich von der Leistungsqualität, als der Name es sagt. Ja, es wäre ein geschicktes Matchmaking. Ich denke, beide würde er auch ja, vermutlich besiegen. Also Ariola bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er den besiegt. Bei Steve Verne, gut, denke ich, ist das, also ist er auf jeden Fall auch schon Favorit, aber gut, Steve Verne ist halt schon etwas gefährlicher noch als Ariola. Zumal man ja auch gesehen hat, dass Steve Verne Ariola zweimal vernichtet hat, also Steve Verne ist schon der gefährlichere Mann. Aber es wären zwei Matchmakings, die ihn sofort in die Nähe eines Titelkampfes bringen würden. Und es sind zwei Gegner, die mehr als schlagbar sind, weil die Leistungsqualität der Boxer eben nicht die ist, die eigentlich der Name sagt. Und ja, warum sollte man sowas nicht ansetzen? Ich denke, das wäre eine Möglichkeit, schnell an einen Titelshot zu kommen für Parker.
Schauen wir mal. Wir werden Parker auf jeden Fall weiter auf dem Radar haben. Ein anderes Heavyweight.
Dürfte ich noch kurz vielleicht ja? Eins meiner Hassthemen einwerfen?
Immer.
Und es geht wieder um Titel. In dieser Kampf zwischen Parker und Tupo ging um den PABA Schwergewichtstitel, den WBO Oriental und den WBO Africa Schwergewichtstitel. Interessant ist, dass beide Boxer aus Neuseeland kommen, was nicht wirklich in Afrika liegt oder im Orient.
Ja, geil, gut, oder? Aber, ja, das hat schon was, ne?
Warum machen die noch nicht den Südamerika-Titel dazu?
Ja, der wird natürlich auch noch angebracht bei dem Kampf.
Wäre eine logische Konsequenz.
Ja, und den Malta-Titel ist vielleicht noch, ne?
Oh ja.
Ja, ganz fantastische Titel. Aber gut, anderes Prospect, von dem wir noch nicht allzu viel erzählt haben, hat auch am Wochenende gekämpft, und zwar Dylan White, der boxt in England. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu Dylan White, Robert.
Es ist ähnlich wie der Kampf vom Joseph Parker gegen Tupo, der war auch in einer Runde vorbei. Dylan White hatte 14 Siege gegen Irineo Beato Costa Jr., den kennt man halt aus den ganzen Kämpfen der letzten 12 Monate, kann man sagen, wo er quasi als Gegner eingekauft worden ist für die Gegner in Deutschland und in Australien zum Verlieren. Er hatte gegen Christian Hammer nach Punkten verloren, gegen Parker, Price und Boitsov jeweils durch K.O. oder TKO. Er ist, sag mal so, er kann anscheinend ein bisschen zuhauen, aber war vollkommen unaustrainiert, wirkte müde und war total schwerfällig auf dem Bein. Da hatte Dillian White, glaube ich, mal eine Kombination gebracht an die Schläfe, da ging er schon runter und dann kam schon die nächste Kombination an die Schläfe und bums, lag er. Also, das ist jetzt, weiß ich auch nicht, eine Meisterleistung, weil Costa jetzt auch nicht gerade das beste Kind anscheinend hat. Interessant ist halt nur an diesem Kampf, Dillian White ist jetzt in den Top 100 auf Boxrec auf Platz 88. Er ist aber auch derjenige, der Andrew Joshua damals als Amateur besiegen konnte. Und jetzt wird wohl angeplant, noch einen Kampf für White zu machen. Und dann soll Ende des Jahres ein Kampf gegen Joshua anstehen. Aber nach dieser einen Runde, wo er jetzt halt einen besiegbaren Gegner K.O. geschlagen hat, finde ich, kann man auch schlecht eine Prognose machen, wie er sich dann gegen Joshua im Profibusiness schlagen wird. Denn es gibt genügend Geschichte von irgendwelchen Duellen, wo der eine Boxer den anderen als Amateur besiegt hat, aber dann auf Profi-Ebene total untergegangen ist. Bestes Beispiel, David Price hat Tyson Fury als Amateur besiegt und ist als Profi total untergegangen.
Ja. Ja, da muss man halt sehen. Ich meine, man muss ja auch sehen, wann die eventuell wann die als Amateur gegeneinander gekämpft haben. Joshua ist halt noch sehr jung und das ist dann halt auch schon ein Weilchen her. Und ich denke auch, das sollte man nicht überwerten. Ich denke, Joshua ist da schon noch in einer anderen Liga. Aber warum nicht? Ne? Sollen sie ruhig machen. Wäre eine ganz, ganz witzige Sache. Gut, ja, ansonsten auf der Card gab es vielleicht noch ein paar Kämpfe. Luke Campbell gegen Tommy Cole gewann in der 10. Runde durch TKO. Ricky Burns, ein Mann, den man vielleicht schon öfter mal gehört hat, kämpfte gegen Prince Ofotsu. gewann in der fünften Runde durch vorzeitig. Ja, und ansonsten jetzt keine Riesennamen, die, denke ich, für unsere Hörerschaft interessant sind auf der Card. Gut, ja, die wahrscheinlich interessanteste oder größte Veranstaltung fand am Wochenende in den USA statt. In Brooklyn, New York, im Barclays Center, wie so oft, also da sind gefühlt so extrem viele Kämpfe zuletzt. Da kämpfte Daniel Jacobs gegen Sergio Mora, Imanu. Daniel Jacobs, hatte dich da überzeugt in dem Kampf?
Ja, wenn man, sag ich mal, vorzeitig gewinnt, und das relativ schnell, ist es natürlich eigentlich ziemlich klar und deutlich, dass man verdient gewonnen hat und dass man eine gute Leistung gebracht hat. Aber in diesem Fall sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus, weil sich der gute Mora in der zweiten Runde verletzt hat und den Kampf deswegen aufgeben musste. Beide Kämpfer waren in Runde 1 am Boden. Und ja, das hinterlässt natürlich durchaus einen faden Beigeschmack für Jacobs, weil man jetzt eigentlich nicht davon ausgehen konnte, dass ja, er einen Bodenbesuch hinnehmen muss in dem Kampf. Ich meine, er war klarer Favorit. Mora ist, weiß Gott nicht mehr, in seiner besten Blütezeit. Und ja, Jacobs ist natürlich immer ein Mann, ja, den man auf dem Radar hatte und auch weiterhin auf dem Radar haben muss, ist ganz klar, ungeschlagen. Gutes Alter. Na, vielleicht noch.
Bitte? Einen verloren hat er damals gegen Pirok.
Ah, richtig, genau, stimmt. Hast recht, sorry.
Ah, gut, Pirok war auch nicht so schlecht. Das
ist gut, war damals ein 50-50-Duell, war auch relativ spannend. Ja, stimmt, hast recht, habe ich jetzt gerade überhaupt gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ah, ist richtig, ja. Gut, hat er natürlich schon eine Niederlage in seinem Rekord, ja. Trotz alledem auf jeden Fall immer ein Mann, den man noch weiter auf dem Schirm hat und haben muss. Gut, ja, zu dem Kampf ist natürlich, wie gesagt, schwierig zu sagen. Man hat eine Runde gesehen, das war natürlich schon ziemlich actionreich. Beide Boxer hatten ihre Aktionen. Jacobs hatte Niederschlag, Mora hatte Niederschlag und in Runde 2, ja gut, ging es dann durch eine Verletzung im Endeffekt zu Ende, wo er sich der Mora, ja ich glaube am Arm eine Verletzung zugezogen hat und dementsprechend den Kampf dann nicht mehr weiterführen konnte. Es wäre mit Sicherheit noch interessant geworden, also wenn es weiter gelaufen wäre, denn wie gesagt, Mora hatte die eine oder andere gute Aktion drin, sonst wäre Jacobs nicht zu Boden geschlagen worden und ja, gut, ist jetzt nicht passiert, dementsprechend gut, auf dem Papier haben wir jetzt einen vorzeitigen Sieg in Runde 2 für Jacobs. Kann man, wie gesagt, nicht allzu viel zu sagen. Vielleicht sollte man hier ein Rematch machen, weil, wie gesagt, das war ein Ding, zumindest bis zum Zeitpunkt, wo der Kampf beendet wurde, die Verletzung ziemlich spannend. Und es wäre mit Sicherheit auch noch actionreich weitergegangen. Ich denke, ein Rematch wäre hier angebracht, sofern er sich dann schnell wieder genesen sollte von seiner Verletzung, der gute Mora. War vorher nicht abzusehen. Ich hatte eigentlich einen ziemlich klaren Sieg dann erwartet, wo zumindest Jacobs nicht zu Boden muss. Ja, ansonsten kann man da großartig, denke ich mal, nicht mehr viel zu sagen. Muss man halt so akzeptieren, wie es ist. Leider wollen wir ja eigentlich keine Kämpfe sehen, wo durch eine Verletzung dann beendet werden. In dem Fall leider geschehen. TKO Runde 2, ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, es gibt hier ein Rematch, wo Jacobs dann nicht zu Boden muss, weil ich sehe ihn eigentlich schon grundsätzlich nicht ungerne und hoffe, dass er da auch vielleicht mal einen größeren Kampf kriegen kann. Ich sehe schon großes Potenzial in ihm und auch ein bisschen Entwicklungspotenzial möglicherweise noch nach oben. Aber gut, solche Sachen sind natürlich dann auch nicht wirklich förderlich, wenn man gegen Leute wie Mora zu Boden muss. Das ist schon, ja, ein Rückschlag auf jeden Fall. Aber gut, lassen wir es so stehen. Gewonnen hat er auf jeden Fall. Und ich hoffe, es gibt hier einen Rückkampf möglichst schnell.
Ja. Gut, dann der Hauptkampf. Danny Garcia gegen Pauly Malignaggi. Robert, ja, der Kampf war ja eigentlich von den Quoten her und von den Erwartungen her sehr, sehr einseitig. Wie hast du den dann erlebt?
Gar nicht. Den habe ich gar nicht gesehen.
Oh, da ist einer, ehrlich. Aber ich denke, das ist, ja, man hat im Grunde wahrscheinlich das bekommen, was man erwarten hat, was zu erwarten war, oder Imanu?
Ja, zum größten Teil schon, ja. Also, es war ziemlich einseitig und es war auch ziemlich langweilig über den ganzen Kampf her, muss man sagen. Malignaggi hatte so ab Runde 6, glaube ich, 5 oder 6, mal so ganz kurz hatte man den Eindruck, dass er ein bisschen Pace gehen kann, dass er ein bisschen mehr macht. Also er hatte wirklich in den ersten Runden kaum was gemacht. Das sah ganz gut aus, so im Defensivverhalten hat er auch ein bisschen den Garcia ärgern können. Ja, so die ersten Runden, sehr gute Maid-Bewegungen, sehr gut flink auf den Beinen, so wie man ihn halt kennt. Aber hat halt überhaupt nichts offensiv so richtig versucht und ja gut, durch seine nicht vorhandene Schlagkraft eben dann auch ja nicht den Eindruck erweckt, dass man irgendwie denken kann, dass er den Kampf für sich entscheiden könnte oder würde. Und von daher, ja, war es ein ziemlich langweiliger Eindruck. So, wie gesagt, so Runde 5, 6 hat er mal ein paar Spots drin, hat ein bisschen was gemacht, hat auch einigermaßen getroffen in diesen ein bis zwei Runden. Aber das wurde dann auch wieder direkt anders. Man hat das Gefühl, ja, dass er, ich weiß nicht, sich vielleicht so in der Defensive auch verausgabt, so durch diese ständigen, ständige Pendelei und dieses Rausgehen und Abducken und Ausweichen. Ich meine, gut, das kostet natürlich auch gut Substanz und man hatte den Eindruck so, dass er halt gar nicht mehr wirklich dann zulegen kann. Also wie gesagt, kurzzeitig ja, ab Runde 5 und 6 und dann hinten raus wieder so 7, 8 und dann bis ja zur 9. Runde, wo es dann zu Ende ging, wo er dann aufgegeben hat, mehr oder weniger, das wurde als TKO, glaube ich, gewertet, aber es war ja mehr oder weniger eine Aufgabe, also gut, es war eine Augenverletzung vorhanden und die Ecke hat dann gesagt, okay, reicht, Schluss, aufgrund der Augenverletzung, aber ganz ehrlich, also so die letzten Runden, so ab 7., 8., 9., so, da hatte man nicht mehr den Eindruck, dass er überhaupt irgendwie fähig wäre, hier den Kampf zu drehen, geschweige denn irgendwie zu gewinnen oder sonst irgendwas. Der wurde schon gut getroffen oder auch hart getroffen. Es war nicht mehr so wie in den Anfangsrunden, dass er da wirklich den Hauptteil der Schläge vermeiden konnte und dementsprechend war es dann auch okay, dass man den Kampf dann gestoppt hat, finde ich. Aber wie gesagt, von vornherein, solche Kämpfe braucht es eigentlich nicht. Gute Quoten sind halt immer auch nur Zahlen, also die Wettquoten. Muss man nicht immer allzu viel Wert drauf legen, aber in diesem Fall war sie gerecht, die Quote. Ich glaube, wir hatten irgendwie eine 8 vorm Kampf oder eine 9. Ich meine, man hätte auch hier durchaus eine 20 oder 30 geben können, weil er hat einfach überhaupt gar keine Waffen. Ich meine, er hat zwar schon des Öfteren mal eine Überraschung gesetzt. Ich denke, deswegen war die Quote vielleicht auch nur auf 7 oder 8. Aber in so einem Kampf, Garcia ist halt ja schon ein Mann, der sehr stark ist in der Gewichtsklasse. Und Malignaggi, weiß ich nicht, also hat jetzt auch nicht mehr wirklich überzeugen können, so im letzten Kampf nicht. Und man hat schon gemerkt, dass er auf jeden Fall abbaut. Also so ein Matchmaking, wie gesagt, wir hatten das ja auch in der Runde vorher noch besprochen. Wir hatten auch noch geskypt, glaube ich, nachts um 2 und viele sind dann trotzdem, obwohl der Kampf dann nur noch 1 oder 2 Stunden hin war, ins Bett gegangen, weil er einfach gar keinen Reiz so wirklich versprüht hat. Ja? So, und den Eindruck hatte man vor dem Kampf und ja, während des Kampfes dann irgendwie auch. Und man hat eben das bekommen, so im Endeffekt, bis auf wenige Ausnahmen im Kampf, was man erwarten konnte. Einen klaren Sieg von Garcia, das haben wir hier vorzeitig. Und ja, für Malignaggi, denke ich mal, ist es dann irgendwie auch, ich weiß nicht, an der Zeit aufzuhören, muss nicht unbedingt, aber um ja, irgendwelche Weltmeisterschaftstitel irgendwie zu schauen oder zu hoffen, ich denke mal, die Zeit ist vorbei. Vielleicht kann er noch 1, 2, 3, 4, 5 oder so Kämpfchen machen auf seinem Level, so aus dem Top, weiß ich nicht, 20, 15. Aber so um die Weltmeisterschaft, ich weiß nicht. Die Leute sind halt schon ein bisschen besser als er mittlerweile und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass da dahingehend dann auch nicht mehr viel kommt. Er hat seine Titelchancen und seine Titelkämpfe gehabt und ja, für Garcia, gut, klar, hat jetzt dann seinen zu erwartenden Sieg erboxt. Wie es da weitergeht, muss man schauen. Ich denke, da ist jetzt auch noch gar nicht so wirklich ja, im Augenschein, was da als nächstes kommt. Er wurde gefragt im Interview, aber konnte das auch noch nicht so wirklich beantworten. Ich denke, da wird dann in den nächsten Wochen dann möglicherweise vielleicht die ersten Gerüchte auftauchen. Da werden wir dann natürlich auch auf dem Laufenden bleiben und berichten.
Ja, also wir sind nach dem Kampf nicht wirklich schlauer als vor dem Kampf. Im Grunde haben wir das halt bekommen, was zu erwarten war. Ne? Gut, ja, dann war es das auch schon wieder mit dem vergangenen Wochenende. Ihr seht oder ihr hört vor allen Dingen, dass ja, wir uns echt so ein bisschen mit dem Sommerloch befinden. Und so ist auch die Vorschau recht spärlich, obwohl das jetzt eine Vorschau ist, ja, für 2 Wochen, ist an diesem Wochenende eigentlich nur erwähnenswert, vielleicht James Toney kämpft mal wieder gegen Charles Ellis. Immanuel, du als großer James-Toney-Fan, freust du dich auf ein Comeback?
Ja, freuen. Also vor 10 Jahren hätte ich mich gefreut. Vielleicht vor 5 auch noch, aber heute, nein, das brauchst du nicht mehr. Also gut, ich bin
heute
natürlich
bist
immer.
Du eher besorgt.
Ja, in gewisser Weise schon, so blöd ist jetzt anders. Also ich bin jetzt eigentlich keiner, der irgendwie scheut, ältere Boxer anzuschauen. Also ich würde mich auch freuen, wenn Holyfield oder so nochmal zurückkommen würde und gegen Tyson kämpft. Das würde ich mir gerne anschauen, da bin ich ganz ehrlich. Aber James Toney, also ich meine, der hat auch keinen Lebenswandel gehabt. Ich meine, gut, das haben jetzt vielleicht Leute wie Tyson auch nicht, aber zumindest haben sie sich nicht körperlich irgendwie total weggeschossen, wie ein James Toney. Ich meine, der hat ein Gewicht drauf, wenn man ihn, wenn man aktuelle Bilder sieht. Es ist einfach nicht schön. Dann die Sprachstörungen, die da sind. Man versteht überhaupt kaum noch was. Ich meine, das war früher vielleicht auch nicht unbedingt so der beste Mann, der sich zu artikulieren. Aber wenn man ihn, wie gesagt, sieht und hört, dann sollte man schon ja keinen Ring mehr aufsuchen.
So da fragt man sich, wo kriegt der Typ eine Lizenz her, ne?
Ja, es ist schon wirklich, das macht schon ein bisschen Angst. Ich meine, gut, der Gegner ist natürlich jetzt mit Charles Ellis auch nicht der skilligste, sag ich mal.
Einem 40-jährigen Mann mit 11 Siegen.
Ja, 11 Kämpfen. 9 Siege hat er, glaube ich. Und, ja, genau, richtig. Also.
Genau, insgesamt 12.
Ja. Deswegen, also. Gut, möglicherweise kann er noch besiegen, aber ich hoffe eigentlich sogar fast, dass er es nicht macht, weil dann denkt er vielleicht, er könnte noch weiter boxen und. Ja, wird es dann mit Sicherheit auch machen. Dementsprechend wäre es vielleicht gar nicht schlecht, der verliert jetzt gegen diesen Charles Ellis und dann ist das Kapitel Boxen für James Toney dann auch nun endgültig vorbei. Hoffentlich. Man weiß ja nie, was da noch kommt, aber ja, also darauf freuen tue ich mich, wie gesagt, im Endeffekt nicht. Bei anderen Legenden würde ich mich schon freuen, wie gesagt, wenn das ein Hopkins noch macht oder ein Holyfield, die zumindest körperlich noch in Schuss sind, ja, so dann ist das auch alles kein Problem. Ich sage, Alter ist auch nur eine Zahl. Aber es gibt halt Leute, die sind mit 40 schon verbraucht, andere mit 35 schon und andere sind halt mit 50 erst verbraucht. Ne? Das ist halt, je nachdem, was für Gene man hat, immer unterschiedlich. Deswegen so unbedingt das Alter ist für mich nicht entscheidend, sondern immer der Zustand. Und der ist bei James Toney einfach, ja, ich habe da gar keine Worte für, keinen Ausdruck. Das
erschreckend?
Müsste man zensieren, wenn ich das jetzt sage. Ja, erschreckend, genau, das kann man vielleicht noch so nennen, ja. Und dementsprechend nein. Also keine Vorfreude. Ich sicher werde einen Blick drauf werfen auf den Kampf. Vielleicht werde ich nicht unbedingt live gucken. Ich weiß auch nicht, ob es dafür auch einen Stream geben wird. Das stelle ich auch mal in Frage gegen so einen Gegner. Aber auf YouTube wird man ihn bestimmt finden können. Und angucken werde ich es mir bestimmt mal, klar. Nur, ja, also eigentlich ist der Kampf nicht wirklich erwähnenswert.
Ja, aber wir müssen es tun, weil sonst ja nichts ist, ne? Außer am übernächsten Wochenende dann Antonio Dava gegen Steve Cunningham, die Box in New Jersey. Ja, Robert, Tava gegen Cunningham. Ist auch so ein Ding, so ein Kampf zweier alter Schlachtrösser, aber die halt noch ein bisschen mehr im Tank haben als Toney. Sehr schwer,
ein wenig mehr,
eine seriöse Prognose abzugeben oder wirklich zu sagen, so und so geht's aus.
Da kann ich mich auch wirklich, das habe ich glaube ich in irgendeinem Podcast mal gesagt, dass ich mich da auch wirklich ultra schwer tue. Ich meine, Tava, denke ich, dürfte die höhere Schlagkraft haben. Cunningham ist ein sehr guter Techniker. Tava ist älter, Cunningham ist jünger. Aber Tava ist wiederum abgewichster. Ich kann mich da aber auch echt null festlegen. Das ist echt ein 50-50-Ding.
Die Buchmacher sehen es ja auch relativ eng. Da ist Cunningham leichter Favorit mit 1,66 zu 2,3 für Tava. Siehst du es ähnlich, Ivano, wie die Buchmacher?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe Cunningham hier schon als Favoriten. Also ist nicht unbedingt als ultimativen Favoriten, aber durchaus als Favoriten. Weil man muss schon ein paar Dinge klarstellen. Tava geht auf die 50 zu. Ja, ganz klar. Cunningham auf die 40. So. Ich weiß nicht, wie viel Altersunterschied haben wir hier eigentlich. Wie alt ist der Cunningham überhaupt? Der ist. Müsste.
38
oder 39 sein, ne? Genau.
39.
Und Tava haben wir, glaube ich, mit fast 47 mittlerweile. Natürlich hat Tava jetzt noch nicht so die unheimlich krassen Schlachten gehabt in seiner Karriere. Aber trotzdem auch oft Auszeiten gehabt in seiner Karriere. Er hat allgemein wenig Kämpfe gemacht. Er ist jetzt in der Gewichtsklasse, wo er eigentlich nicht hingehört. Er ist körperlich auch nicht im besten Zustand, weil er eben nicht ins Schwergewicht eigentlich gehört. Das ist eigentlich für mich eher ein, zwei Gewichtsklassen drunter anzusiedeln. Und was man auch ganz klar sagen muss, Taba hat im Schwergewicht absolut noch überhaupt gar nichts bewiesen. Er hat einen Banks geschlagen, der im ganzen Kampf sowieso überhaupt nichts tut. Ja, also wirklich, ich weiß nicht, ist vielleicht der Schwergewichtler so, der von den Top 30, wo er gerankt war zu dem Zeitpunkt, oder ich glaube sogar noch höher, 20 oder so, ja. Wirklich der Mann, der am wenigsten macht. Fast gar nichts. Also wirklich eine unheimlich schlechte Workrate hat und deswegen ist Cunningham da schon im Vorteil, auch körperlich immer sehr fit, sehr austrainiert. Gut, die Kondition bei Cunningham ist auch nicht die beste, muss man natürlich klar sagen. Dementsprechend gut, wird er wahrscheinlich in den ersten 5-6 Runden den Tava unheimlich auspunkten können, denke ich mal, allein durch das, was er macht, durch die Workrate. Das Einzige, was halt im Prinzip dann doch für Tava spricht, ist eben, dass er, wenn er schlägt, sehr effektiv ist und dass er mit seiner Linken durchaus in der Lage ist, Leute auszunocken, und Cunningham natürlich ein bisschen fragil wirkt es öfter, wenn er getroffen wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es hinten raus für Cunningham so ab Runde 7, 8 enger wird, weil Tava ist schon auch in der Lage, in 12 runter zu gehen, ohne jetzt unbedingt konditionellen Einbruch zu erleiden, weil er im Endeffekt halt auch nicht so viel macht. Also er teilt sich das Wasser halt gut ein. Und dementsprechend, wenn Cunningham hinten raus halt ein bisschen fragiler wird durch die Kondition, die ihm eigentlich immer flöten geht hinten raus, kann es natürlich gefährlich werden für Cunningham. Also ich sehe hier Cunningham eigentlich gewinnen über die Punkte. Ich denke, Taba wird auch in seiner Karriere kaum noch einer mehr ausnocken. Ich meine, er hat noch nie vorzeitig verloren, geschweige denn war, glaube ich, auch noch nie am Boden, soweit ich weiß. Also ja, vom Kinn her denke ich, 12 Runden für Taba sind gebucht. Wenn er einer vorzeitig gewinnt, ist es Taba. Aber ich würde trotzdem auf den Punkt die Cunninghams setzen, weil Cunningham hat im Prinzip nur vorzeitige Niederlagen gegen halt Leute wie Fury oder sowas. Ich meine, gut, da wurde halt zum Ende dann halt zerdrückt von der Masse von, das ist unheimlich gewesen. Sonst hätte er das wahrscheinlich auch gewinnen können. Ich glaube, er war zum Zeitungsabbruch auch vorne noch punkten. Und also auspunkten wird er Taba mit absoluter Sicherheit. Also Taba gebe ich kaum Chancen, hier nach Punkten zu gewinnen. Also wenn es über die 12 Runden geht, gewinnt Cunningham, sage ich. Und wenn es einen vorzeitigen Sieger gibt, dann hinten raus Taba. Also das wären die zwei Möglichkeiten für mich, die es eigentlich nur gibt in dem Kampf. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen diesen zwei Möglichkeiten, würde ich aber trotzdem auf Cunningham setzen. Ich denke schon, dass Taba einfach dann doch zu wenig macht, um Cunningham dann im Endeffekt auszunocken. Das ist nicht unwahrscheinlich, jetzt vielleicht, also 10%, 20% gebe ich dem Taba auch einen vorzeitigen Sieg, aber eben auch nicht mehr.
Ja, ich denke schon, dass Taba ihn den Cunningham zumindest zwischendurch auf jeden Fall ordentlich ärgern kann und auch durchaus verwunden kann. Ist halt dann die Frage, ne, was passiert. Ich meine, Taba ist ja jetzt eigentlich noch nie groß vorgeführt worden und total dominiert worden von niemandem und das ist schon auch ein geiles Matchup, so, wo wir uns echt nicht einig sind. Also ich glaube, das wird fürchterlich eng werden nach Punkten und dass wir auch vielleicht ein Urteil bekommen am Ende, wo man sagen kann, das ist zumindest umstritten oder so. Ne? Also das wird sehr, sehr eng, fürchte ich. Also, weil gerade Cunningham neigt ja auch dazu, gerne mal die Kämpfe relativ eng zu gestalten. Und Taba traue ich schon.
Oder bei Kämpfen betuppt zu werden.
Ja. Und Taba traue ich schon noch so eine Leistung, so wie zum Beispiel Adamek, so, ne, in der Größenordnung. Und von daher glaube ich, dass die Leistungsstärke von beiden auch super oder ganz, ganz nah zusammen ist. Und ich rechne fast mit einem richtig engen Urteil, was vielleicht auch ein bisschen kontrovers sein könnte.
Ja, also wenn es eng wird, kriegt Taba, klar. Aber ich kann es mir, wie gesagt, so nach Punkten, wie gesagt, kaum vorstellen, dass das eng wird, weil Taba einfach viel zu wenig im Kampf investiert. Ja, das Ding Banks gegen Taba war ja eigentlich super so, ne? Von zwei Boxern, die gar keine Workrate haben im Endeffekt. Und deswegen, sag ich mal, war es ein geschicktes Matchmaking auch von Taba. Er hat sich einen Mann rausgesucht im Endeffekt, der auch keine Waffen stellt, wirklich gewinnen zu können. Ne? Also Banks macht einfach, was tut er so im Kampf, um zu gewinnen? Und sobald Taba einen Mann kriegt, der viel macht. Ich erinnere da an die Kämpfe gegen Chad Dawson, wo der noch relativ ein guter Performance war gegen Taba. Er hat wirklich viel gemacht, hat viel investiert in den Kampf und Taba sah einfach scheiße aus. Und hat auch völlig verdient, nach Punkten zweimal ziemlich hoch verloren. Er hat überhaupt gar keine ansatzweise Chance über die Punkte gehabt, weil Taba ihn einfach outworked hat. Weil Dawson ihn einfach outworked hat. Und ja, das ist halt wieder so ein Ding hier. Cunningham, ich will ihn jetzt nicht mit Chad Dawson vergleichen oder so, aber im Schwergewicht ist es halt für Taba so, dass er noch viel weniger macht. Wenn man seine Kämpfe verfolgt hat, im Schwergewicht bisher, er macht kaum was. Und wenn dann ein technisch starker Boxer kommt, wie Cunningham, er ist wirklich technisch vielleicht einer der Besten momentan, so die im Schwergewicht rumlaufen, vielleicht auch nicht der geborene Schwergewichtler, so ich sehe ihn eigentlich auch eher eine Klasse drunter. Also mich würde das eigentlich eher freuen, wenn der Kampf hier im Cruisergewicht stattfinden würde. Aber gut, ist nun mal jetzt ein Schwergewichtskampf und weiß ich nicht. Also technisch ist er besser, konditionell, ja, das ist halt der Punkt, ne, bei Cunningham. Er bricht gerne hinten ein. So, wenn der Punkt nicht wäre, dann hätte ich eigentlich der Taba kaum Chancen geben hier. Aber gut, da es halt so ist, dass Cunningham jetzt öfter mal fragil zum Schluss eines Kampfes wird, wird Taba sicherlich seine Chancen haben. Das macht den Kampf auch spannend. Also wie gesagt, solange das, da gehe ich jetzt wirklich schwer aus, dass wir halt die Endphase des Kampfes sehen. Also ich denke nicht, dass einer der beiden hier vorzeitig irgendwie vor Runde 6 gewinnt. Also das kann ich mir echt kaum vorstellen. Wird das mit Sicherheit dann aufregen, ne? So ab Runde 7. Kann Taba ihn halt erwischen? Oder nicht? Das ist halt die Frage. Aber glaubt hier wirklich jemand, Taba kann nach Punkten gewinnen? Ist das echt so? Und mit welcher Argumentation dann? Also, dass Cunningham total einbricht und das Wenige, was Taba dann macht, reicht? Also, ich weiß nicht. So die ersten 6 Runden, wieso will er denn eine Runde holen dann im Endeffekt, wenn Cunningham wirklich Gas gibt so und seine Technik ausspielt und Taba mit den wenigen Händen, die er hat, dann umgeht und der schlägt der Player 7-8 Hände, wie will er eine Runde gewinnen? Das ist ja eigentlich
ja, gut, denkbar, oder? Ja, wenn die Hände sehr eindrucksvoll sind und jemand immer hart abkontert, könnte ich mir schon vorstellen, dass Cunninghams Workrate so ein bisschen runtergeht und seine Konditionen ihn vielleicht auch so ein bisschen seinen Stärken beraubt. Also grundsätzlich hast du schon recht, also ich tendenziell hast du recht, weil die Buchmacher sehen es zum Beispiel auch so und ja, Cunningham ist ja, hat ja eigentlich gegen Fury auch noch gezeigt, dass er halt noch richtig stark ist. Ne? Und Taba wird ihn nicht so körperlich dominieren, wie Fury halt getan hat. Nur ich erwarte halt trotzdem irgendwie so einen fürchterlich engen Kampf. Aber ich freue mich sehr drauf, auf dieses Event. So, das ist einer der Lichtblicke so, ne? Der nächsten 2 Wochen.
Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall so, klar, trotzdem eine spannende Ansetzung eben, weil wir ja halt die Konditionsschwäche von Cunningham haben. Ne? Das muss man ja auch klar sagen. Deswegen macht es das natürlich spannend. Aber ich, wie gesagt, ich sehe bei Cunningham einfach kein schlechter werden so wirklich. Ne? Ich meine, er hat Mansur eindrucksvoll geschlagen, hat dann gegen Glashkov zumindest einen sehr offenen Kampf geliefert. Ich meine, in meinen Augen, den er gewonnen hat. Also ich hatte ihn, glaube ich, 115-113 am Ende vorne. Gut, da wurde er gerobbt. In meinen Augen zumindest. Ich meine, das kann man auch vielleicht anders sehen. Es gab auch Leute, die das für Glashkov gescored haben, muss man auch fairerweise sagen. Aber zumindest war es ein sehr, sehr enges Ding. Und Fury, ja gut, da war halt auch nach 7 Runden vorne, nach Punkten, hat einen sehr guten Kampf geliefert und wurde dann halt zum Schluss einfach nur noch überrannt, so von der Masse von Fury. Ne? Ich meine, gut, ist es halt kein richtiger Schwergewichtler, Cunningham, das darf man nicht vergessen. Aber Taba eben auch nicht. Und der hat eben nicht diesen körperlichen Vorteil, der Taba, so wirklich. Ne? Ich meine, das ist halt.
Du hast auch Augenhöhe, ne?
Genau, und deswegen sind die Skills, die beiden Boxer haben, finde ich schon eher auf Seite von Cunningham. Aber gut, es ist halt so, wie wir gerade schon erörtert haben, wenn du die Kondition halt nicht hast für 12 Runden, bringen dir dann halt auch dann die besten Skills nichts mehr, wenn du sie nicht mehr einsetzen kannst. Und das ist dann halt wieder Tabas Chance. Und wie gesagt, wenn er schlägt, schlägt er sehr präzise meistens und sehr effektiv. Und klar, kann er mit einer Linken bestimmt nach Runde 6, 7, wenn er den Cunningham da voll erwischt, das Ding dann halt vorzeitig holen. Und das macht den Kampf halt aus. Also ich freue mich drauf. Es ist auf jeden Fall eine coole Ansetzung und sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
Auf jeden Fall. Sonst noch auf der Karte ist natürlich das zweite Main Event. Marco Huck gegen Krzysztof Głowacki. Marco Huck jetzt ein Jahr nicht mehr im Ring und auch nicht mehr bei Sauerland unter Vertrag. Promotet sich jetzt selber. Und ja, mit Głowacki einen ja, soliden Gegner. Robert, wie siehst du Huck denn jetzt? Also weg von Wegner mit dem Jährchen Pause. Was denkst du, wie ist noch so seine Leistungsfähigkeit?
Huck ist jetzt 30 Jahre alt, ist eigentlich ein gutes Alter für einen Cruiser-Gewichtler, aber du hast schon recht. Huck ist ja eigentlich, machen wir uns jetzt mal nichts vor, ist ja eigentlich nicht ein richtiger Boxer. Der kommt aus dem Kickboxen, hat diese Hüftsteifheit, die man im Kickboxen hat, nie richtig ablegen können. Ich glaube auch, Huck war auch immer so der Boxer, an dem Wegner am meisten verzweifelt ist. anfangs halt immer noch, war er ziemlich ungestüm und hat seine Kämpfe mit der Brechstange gewonnen. Und je besser die Gegner wurden, desto weniger hat das ja auch wirklich Effizienz gezeigt, so dass er dann ein bisschen taktischer boxen musste. Zum Beispiel jetzt gegen den letzten Kampf gegen Afolabi fand ich ihn ziemlich gut. Da hat er ja wirklich sehr gut taktisch geboxt. Aber im ersten Aslan-Kampf fand ich ihn grauenhaft. Also da haben ihm auch nur die Punkterichter geholfen. Ich denke mal, der Kampf jetzt gegen Krzysztof Glowacki sollte für ihn, wenn er taktisch boxt, machen sein. K.O. weiß ich nicht. Dafür kenne ich Krzysztof Glowacki zu wenig. Aber wenn man mal in seinen Kampfrekord reinguckt, da sind da vielleicht gerade mal zwei Namen, die man so halbwegs kennen könnte. Der letzte Kampf von ihm, Nuri Seferi. Nicht gerade der Überboxer, sondern auch irgendwo im hinteren Feld so in den Top 40, 50 anzusiedeln. Varol Vigiloguglu. Boah. Hat man mal gehört, aber auch jetzt nicht der beste Boxer. Sonst sind da ja jetzt auch keine Namen bei, die man unbedingt kennt. Deswegen denke ich, wenn alles glatt laufen sollte, sollte ein Punktsieg drin sein. Aber gut, man weiß ja nie, wie das ist. Wenn Trainerwechsel ist und man sich jetzt auf einmal um alles selber kümmern muss, um das Team um einen herum, um die Physiotherapie, um die Ernährung, um das Training und all drum dran. Das muss er ja jetzt alles aus eigener Tasche bezahlen und hat da jetzt keinen Promoter mehr hinter sich, der sich um alles kümmert. Naja, sag mal so, bin ich mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Aber ich denke mal, diesen Luxus, den er bei Sauerland hatte, dass da teilweise wirklich ja handverlesene Gegner ausgesucht wurden, den dürfte er sich jetzt, glaube ich, abschminken können.
Das wird auf jeden Fall nicht unbedingt leichter für ihn. Ne? Imano, was wäre deine Prognose für den Kampf?
Ja, ist natürlich sehr schwierig einzuschätzen, weil dieser Glowacki im Endeffekt ein ziemlich unbeschriebenes Blatt ist. Ich meine, gut, er hat alle Herausforderungen, die er bisher in seiner Karriere hatte, sehr gut gemeistert und auch sehr klar und deutlich gewonnen. Vielleicht der letzte Gegner, auch der bekannt ist. Einer rauscht. Danke. Dementsprechend, ja, schwierig einzuschätzen. Also bisher zumindest die Herausforderungen, die besser wurden im Laufe der Karriere von Glowacki. Wie gesagt, mit Seferi, einen passablen Mann, klar und deutlich besiegt. Hat er deutlich geschlagen. Die Frage ist dann eben, das ist natürlich schon ein großer Step-up, ja, von Seferi zu Hook. Wie geht er damit um und welche Klasse hat er wirklich? Ja, das ist wirklich sehr schwierig einzuschätzen, deswegen bleibe ich auch eher bei Hook und versuche mir da ein paar mal Details rauszuholen, die vielleicht wichtig sind. Also wir haben klar den Trainerwechsel, wir haben natürlich eine etwas längere Abstinenz außerhalb des Rings. Er hat lange nicht geboxt, glaube über ein Jahr nicht, auch gerade schon angesprochen. Die letzten Gegner waren noch ziemlich grenzwertig. Man sieht Mirko Laghetti, wer ist das zum Beispiel? Kennt niemand, handverlesener Italiener. Dann hast du einen Firat-Aslan-Kampf gehabt, den ersten, den er verloren hat. Klar und deutlich verloren hat, muss man ehrlich sein. Er hat er natürlich dann bekommen, aber jeder weiß warum. Auch gegen Afolabi. Und ich meine, Afolabi war noch nie irgendwas richtig Tolles. Das hat man jetzt spätestens gegen Ramirez gesehen, dass der einfach total overrated war die ganze Zeit. Und Hook hat sich da im Endeffekt immer Kämpfe auf Leben und Tod gegen geliefert. Ne? Das muss man schon klar und deutlich sagen. Hat auch vielleicht sogar einen verloren. Einer ging Draw aus und jetzt gut, der letzte war auch eine MD, den fand ich jetzt eigentlich schon, aber eher für Hook, da war schon ziemlich eindeutig. Auch das Aslan-Rematch, ja gut, hat er vorzeitig dann gewonnen, klar. Es ist schwierig, also bei Hook ist es auch so ein Auf und Ab. Ne? Er hat wirklich richtig gute Kämpfe drin, teilweise, das wird auch gegen Povetkin, das war eine richtige Schlacht. Wobei man da aber auch wieder sagen muss, Povetkin hat einfach nach 4-5 Runden keine Körner mehr gehabt. Der war einfach fertig. Keine Kondition und deswegen kam Hook erst auf. Und wo er Körner hatte, der Povetkin, wurde Hook halt ziemlich hergeboxt in den ersten 4-5 Runden. Ne? Also kann man auch da natürlich wieder sagen, nur deswegen hat Hook im Endeffekt dann diese Energieleistung bringen können und ja, es ist ein einigermaßen enger Kampf geworden, ne? Weil Povetkin halt nicht die optimale Vorbereitung vielleicht hatte oder konditionell eben nicht auf dem besten Stand der Dinge war. Also man kann alles hier auch etwas schlecht sehen bei Hook. Ne? Man kann sagen, hat gegen Afolabi mal verloren, hat gegen Aslan den ersten verloren, hat gegen Povetkin, gut, hat er im Endeffekt ja auch verloren. Vielleicht war es im Endeffekt auch ein Draw oder vielleicht hat er auch knapp gewonnen, aber das sind halt alles so Dinger, auch gegen Lebedev, Tendenz eher verloren. Also man kann dem Hook schon die eine oder andere Niederlage in seinem Rekord mehr einrechnen, als jetzt da stehen. Wenn man jetzt eine 4 stehen würde und eine 5 bei Losses, dann könnte man das, ja, oder müsste man das auch so akzeptieren. Man könnte es vielleicht auch nicht schönreden. Und die letzten Gegner halt nicht allzu toll. Auch so ein Aslan, ich meine, der ist mittlerweile auch schon fast 45, ne? Das darf man nicht vergessen. Und selbst gegen so einen im ersten Kampf hat er sich wirklich, ja, ich will nicht sagen blamiert, aber es war eine schwache Vorstellung. Und jetzt, wie gesagt,
komm, der Trainer, Aslan hat ihn ja noch im ersten Kampf wirklich 12 Runden lang durch den Ring getrieben.
Ja, eben, das ist es ja. Ne? Das kann man schon
fast auch wenn der 44 ist, gegen, aber der hat nun mal die Lunge von einem Rennpferd.
Eben. Und das sind halt dann trotzdem 15 Jahre Differenz. Und da habe ich halt, ich habe mir andere Sachen da erwartet von Hook auch. Und er hat wirklich oft auch enttäuscht in den Kämpfen. Und die letzten Gegner, wie gesagt, Apolabis und Lagettis und was da alles war und 45-jähriger Aslans ist. Sorry, aber wenn du gegen solche Leute halt teilweise dann nicht eindrucksvoll gewinnen kannst, wenn du einen Apolabi nicht eindrucksvoll schlagen kannst, ja, wenn du einen Aslan zumindest im ersten Kampf nicht eindrucksvoll schlagen kannst, dann kämpfst du gegen Lagetti. Was hat Hook in den letzten Kämpfen wirklich eindeutig, klar und deutlich so bewiesen? Ja? Gar nichts. Und dann kommt dazu halt noch die lange Ringabstinenz, Trainerwechsel, er promotet sich selbst, alles wird umgestellt, alles machst du alleine. Es ist auf jeden Fall keine positive Tendenz zu erkennen. Ja, und das Problem ist jetzt natürlich bei Glowacki, ich kann ihn nicht gut einschätzen. Ich habe ihn zwar zweimal boxen sehen, auch gegen Seferi-Kampf angeschaut, das sah gut aus, aber eben, gut, nur wie Seferi, es ist auch kein High-End-Gegner. Ja, also, wenn man jetzt so einen Mann, sag ich mal, seriös und gut schlägt, heißt das noch lange nicht, dass man dann Hook eindrucksvoll besiegen kann.
Ja.
Dementsprechend gibt es hier so viele Fragezeichen, die man hat. Ja, man kennt den Zustand einfach nicht von Hook-Stand jetzt. Man kann zu Glowacki einfach nicht genügend sagen, um hier wirklich eine gute Prognose stellen zu können. Ja. Also ich denke einfach mal, dass es hier ein sehr, sehr offenes Ding ist. Also je nachdem, wenn Glowacki wirklich möglicherweise sich auch in seinem ersten Step-Up mit Hook, das ist schon natürlich ein größerer Step-Up, beweisen kann, wenn er sich reinbeißen kann in den Kampf und mit der richtigen Einstellung reingeht, gut trainiert ist und auch einige Nehmerfähigkeiten hat. Ich glaube, Stand jetzt war er noch nicht am Boden, also ich denke mal, dass da gewisse Nehmerfähigkeiten vorhanden sind, aber wie gesagt, denken ist nicht wissen. Deswegen werde ich jetzt hier auch keine Prognose geben wollen, weil ich, wie gesagt, einfach nicht genügend Details kenne, um das machen zu können. Also ich denke auf jeden Fall, es wird ein Ding auf Augenhöhe im Endeffekt, weil ja, wie gesagt, Hook keine gute Tendenz hat und Glowacki ein aufstrebender Mann ist. Ich denke, das trifft sich vielleicht irgendwo in der Mitte und wir sehen ein enges Ding in Amerika und die Punktrichter werden bestimmt nicht mehr auf Seiten von Hook sein und dementsprechend könnte das auf jeden Fall eine sehr enge Nummer werden und ich freue mich drauf, weil genau solche Kämpfe will man ja sehen, wo man viele Fragezeichen hat, wo man nicht genau weiß, was passiert und ich denke, das ist hier genau so ein Ding, wo man das bekommt und deswegen werde ich einschalten.
Auf jeden Fall gerade auch wegen dem anderen Kampf, ne? Also beide. Richtig. Ist ja schon sehr ein nettes Event. Also ich gehe relativ klar mit Hook, weil Glowacki stört mich so ein bisschen im Kampfrekord, dass er Neurunden für Varol Fajdoui gebraucht hat. Das finde ich doch schon ein bisschen viel. Und auch wenn er das Ding klar nach Punkten gewonnen hat oder nach klar dominiert hat und dann am Ende hinten raus gewonnen hat. Aber ich denke, wenn man im Cruisergewicht richtig was reißen will in der Spitze, dann sollte man den Gegner zumindest früher meistern. Und sonst ist es auch wirklich schwer, wie ich schon sagte, ihn einzuordnen vom Rekord her, weil der einfach kaum namhafte Gegner sind. Klar, Ismail Abdul, aber das ist halt so ein typischer Journeyman und dagegen hat er auch schon etliche Runden abgegeben. Und ja, das ist ein bisschen wenig so. Ne? Da denke ich, dass das Ding schon vorzeitig machen wird. Selbst wenn er nicht ganz so toll in Form sein sollte, müsste er es eigentlich selbst mit der Brechstange dann vorzeitig erledigen.
Ja, möglich ist es auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt hier viele Möglichkeiten. Man kennt halt aber auch die Nehmerfähigkeiten jetzt vom Glowacki nicht. Und das ist halt so, du hast halt kaum Details. Sicher, man kann aus dem Rekord vieles sehen und ich denke auch, dass er jetzt nicht so der der unheimliche, aufstrebende Mann ist jetzt im Cruisergewicht. Also sonst musst du eigentlich solche, wie du eben schon sagtest, solche Leute auch eindrucksvoller besiegen. Auch hier diesen Terry Carl, den Kampf habe ich auch gesehen. Das war eng, ja, bis zum K.O. Und Terry Carl ist halt, nun, ja, wer ist Terry Carl? Wenn man jetzt draußen über die Straße läuft und fragt die Leute, wer das ist, dann wird wahrscheinlich niemand eine Antwort geben können. Und ich sag mal, das ist wahrscheinlich nur jemand, den Insider kennen. Und wenn du gegen so einen schon halt Runden abgibst, ne, ist das natürlich schon mal kein gutes Zeichen. Gegen Seferi dann hingegen hat er fast jede Runde wieder gewonnen. Ich meine, das ist es halt. Kann er sich steigern? Ja? Das ist natürlich auch so, wenn du gegen irgendwelche, ja, dahergelaufene Leute Box, bist du vielleicht auch nicht so motiviert, machst das Nötigste halt, um den Kampf zu gewinnen. Man kann das halt so und so alles auslegen, ne? Aber das wird man halt dann im Endeffekt sehen, ob er sich halt mit Hook dann auch auf dieses Niveau steigern kann. Wenn er es kann, hat er gute Chancen, und wenn er es eben nicht kann, dann ja, kann er es nicht, und kann auch sein, dass er dann überrannt wird von Hook. Es ist alles möglich in dem Kampf, das macht es spannend, und dementsprechend freue ich mich drauf.
Ja. Ist zumindest die einzige Veranstaltung, auf die man sich freuen kann in den nächsten zwei Wochen.
Ne? Ja, ist wohl wahr.
Gut, ja, sonst kommen wir dann einfach mal zu den News. Sprechen wir doch mal über den Kampf Abraham gegen Hopkins. Ist er wirklich realisierbar? Da gab es ja einige Gerüchte und, glaube ich, auch Hopkins hat auch durchaus Interesse bekundet. Robert, denkst du, der Kampf ist realistisch?
Ich glaube eher weniger. Also laut Internet und Twitter haben Abraham und Hopkins sich schon untereinander geeinigt. Frage ist halt wirklich nur, wie werden die Promoter das regeln? Ich glaube aber nicht, dass dieser Kampf realisierbar ist, denn Hopkins wirst du nicht nach Deutschland kriegen. Der wird eine Börse haben wollen, die das Budget von Sat.1 und My Video und ProSieben wahrscheinlich zusammen übersteigen wird.
Meinst du?
Also sagen wir mal so, Hopkins ist ein Name. Da braucht man nicht drüber reden. Das wird ist ein zukünftiger Hall of Famer. Der ist der älteste Weltmeister aller Zeiten gewesen. Also, der kann auch was verlangen. Ich sage in Anführungszeichen, er muss sich ja nichts mehr beweisen. Also er verliert ja gar nichts, wenn du es so sehen willst. Ob er den Kampf jetzt kriegt oder nicht, er hat ja nichts zu verlieren. Deswegen kann er ja quasi noch verlangen, was er will. Abraham wiederum ist in Amerika jetzt nicht der wirkliche Name. Also den kennen wahrscheinlich auch nur Boxexperten. Deswegen denke ich mal eher, das ist wieder irgendwie so ein bisschen warme Luft im Sommerloch.
Ja, also ich kenne mich nicht, wo ich das Problem daran sehe, ist, denke ich, dass das Sauerland kein Interesse hat, Abraham gegen Hopkins zu stellen. Ich denke, wenn man es wirklich wollen würde, könnte man das wahrscheinlich schon realisieren, weil Hopkins ist ja nicht so bei ihm, dass er jetzt die Unsummen verdient in Amerika. Ist jetzt schon ein fürchterlich bekannter Mann, ja, aber es ist jetzt niemand, der riesen Pay-Per-Views verkauft oder unglaubliche Börsen kassiert in seinen Kämpfen, aufgrund einfach seiner Art zu boxen. Ja. Und ich denke, das ist so das Problem, was Hopkins hat. Und ich denke, wenn man es wirklich wollen würde, könnte man den Kampf schon realisieren. Nur,
was denkst du denn, was der verdient?
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass du den durchaus vielleicht für ein Millionchen schon kriegen kannst. Weil was für Optionen hat er sonst, wo er viel Geld verdienen kann?
Man hatte mal einen Boxer bei Sat.1, also ein gegnerischer Boxer bei Sat.1, eine Million verdient.
Ich weiß es nicht. Vielleicht macht das auch für weniger. Ich denke schon, dass er da Interesse hat, aber ich... Und das auch für nicht so viel Geld tun würde. Aber ich glaube nicht, dass man von Sauerland halt Interesse hat, wirklich den Kampf zu machen. Klar, man wird sich da mit dem Namen schmücken und Absichtsbekundungen da erzählen. Aber man wird es im Ende wahrscheinlich nicht tun. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Hopkins für Abraham, finde ich, schon sehr, sehr gefährlich noch ist. Und die Chance da zu verlieren ist ja nicht unbedingt so gering. Und ich denke, dass man Hopkins da gerne umschifft. So, ne? Weil man könnte genauso gut für Abraham irgendwen als Gegner nehmen. Wenn man gegen Hopkins kämpft, sind die Einschaltquoten, denke ich, nicht so viel höher, als wenn man jetzt gegen, weiß es ich, irgendwen...
Paul Smith, den dritten Kampf.
Ja, oder weiß es ich, irgendwie irgendwo aus den Top 100 irgendein Brasilianer oder weiß der Geier was rauspickt. Hier, weiß es ich, wie könnte man nehmen, Jackson Junior auf 69 vielleicht bei Boxrank gerankt. Den könnte man nehmen, da könnte man das Übliche sagen, natürlich ganz schmutziger Mann, eine Chance seines Lebens, er will sich beweisen oder irgendwie sowas. Ne?
Und wieder das irgendein Vergleich zu Rocky.
Ja, und für den Gelegenheitszuschauer ist natürlich so ein alter Mann wie Hopkins, wenn er das sieht, wenn man das so sieht, so ein 50-Jähriger kämpft dagegen, gegen den großen Abraham, ihren Anführungsstrichen Star, dann und sieht da nicht schön aus, das ist natürlich vielleicht auch nicht so schön, ne? Von daher denke ich nicht, dass das Sat 1 oder Sauerland da wirklich Interesse haben an dem Kampf.
Denkst du wirklich, Hopkins würde gegen Abraham untergehen?
Nein. Also ich denke, Hopkins würde sogar gewinnen.
Denke ich nämlich auch, weil Hopkins ist mit einer der abgewichsten Boxer, die du momentan hast. Er kennt ja sämtliche dreckige Tricks.
Ja, und gegen alle abgewichsten Boxer, also gegen die richtig guten Leute, sah Abraham eigentlich immer eher bescheiden aus. Und von daher würde ich schon, gehe ich mit Hopkins da. Und das ist einfach auch der Grund, warum ich nicht glaube, dass man Hopkins überhaupt boxen will, weil man würde wahrscheinlich, oder Chance zu verlieren wäre jetzt nicht unbedingt gering. Der Typ ist 50, den Gelegenheitszuschauer, wenn er das sieht, boah, so ein 50-Jähriger.
Ja gut, aber dem Gelegenheitszuschauer kannst du ja immer noch sagen, dass der der älteste Weltmeister aller Zeiten war, dass er der Typ war, der im Mittelgewicht alle Titel vereinigt hat, dass er derjenige war, bla bla bla, und wahrscheinlich nur ein Heilmittel gegen AIDS erfunden hat. Also da verkaufen kannst du das schon, auch in Deutschland.
Ja, ja klar. Aber ich sehe jetzt den Mehrwert nicht. Also ich glaube nicht, dass die Einschaltquoten sehr viel höher wären im Vergleich, wenn man jetzt gegen einen Unbekannten boxen würde. Aber weiß man nicht. Also deswegen, ich glaube einfach nicht, dass man den Kampf machen will, weil Arzt vielleicht zu teuer, aber nur vielleicht. Und natürlich sehr gefährlich. Und das wird man auf jeden Fall vermeiden wollen. Denke ich mit Abraham. Aber gut.
Zumal man ja noch versuchen möchte, diesen Titel 2-3 Jahre zu melken.
Ja, absolut, absolut. Und warum sollte man überhaupt mehr Geld ausgeben, als man muss? Ja? Macht für mich eigentlich keinen Sinn von Sauland und Abraham Seite. Also sportlich wäre es natürlich schön, wäre sehr interessant, aber so richtig dran glauben tue ich leider auch nicht. Freuen würde ich mich aber schon. Weil das wäre so ein bisschen mal so ein anderer Weg, den Z1 dann gehen würde in der Gegnerwahl. Also bis jetzt ist man ja sehr unter sich, ne, was die Gegnerwahl angeht. Und ich fürchte halt, dass das wird so weiterhin so bleiben. Gut, sonst, Robert, gab es Gerüchte über Verhandlungen zwischen Kovalev und Beterbiev?
Ja, das könnten sehr interessant, also ist eine interessante Nachricht, aber auch wie bei Abraham und Hopkins denke ich auch, dass das irgendwie ein bisschen warme Luft sein dürfte, denn wie man so einer Nachricht entnehmen kann, hat wohl Kai Tiduva Beterbiews Manager ein Angebot gemacht. Ob der jetzt darauf eingeht, ist die andere Frage. Beterbiev will es wohl, aber die Frage ist natürlich, geht Al Haymon darauf ein? Denn Al Haymon lässt ja lieber seine Boxer untereinander boxen. Und Beterbiev ist ja schon jetzt ein Boxer, der nicht ungefährlich ist. Also ich würde auch Beterbiev mit Kovalev zusammen als die zwei Stärksten im Halbschwer eingeschätzen. Wo ich auch nicht wirklich sagen könnte, wer da jetzt wirklich gewinnt.
Ja, ich glaube nicht, dass es dazu kommt, weil einfach Beterbiev wahrscheinlich noch irgendwie, weiß ich, 2, 3, 4 Kämpfe braucht, um sich vielleicht noch ein bisschen weiterzuentwickeln, hat er eigentlich nicht wirklich nötig. Er hat schon enorme Qualität. Also ich denke, er könnte schon gegen Kovalev ran, aber er ist einfach auch noch nicht bekannt genug und ich denke, da wird es dann noch ein bisschen dauern, bis es vielleicht mal zu dem Kampf kommt, dass man Beterbiev halt auch noch ein bisschen weiter aufbaut, prominenter macht, weil er ist schon ein sehr, sehr eindrucksvoller Boxer und ja, man muss die beiden Kühe halt gut aufblasen, bevor man sie dann richtig melkt. Und von daher denke ich, glaube ich, auch erstmal noch nicht an den Kampf. Aber wäre natürlich auch sehr, sehr schön, wenn es dazu dann kommt. Aber das wird wahrscheinlich erst so in 2, 3 Jahren oder so mal der Fall sein, fürchte ich. Gut, ja, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Dann gab es noch die News, dass Enrico Kölling Typ 1 Diabetes hat. Ist es vielleicht der wahre Grund für seine zuletzt durchwachsene Leistung, Robert?
muss da jetzt natürlich ein bisschen weiter ausholen, weil jetzt nicht jeder sich auch mit Diabetes auskennt. Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung, die man in verschiedene Typen einteilen kann. Die wichtigsten Typen sind der Typ 1 Diabetes oder der sogenannte Jugenddiabetes, sowie der Typ 2 Diabetes, der Altersdiabetes, welcher auch der mit am häufigsten vorkommt. Der Typ 1 Diabetes ist der Diabetes, wo die Bauchspeicheldrüse kaum oder gar kein Insulin mehr produziert. Insulin ist ein anaboles Hormon, das den Zuckerhaushalt reguliert. Typ 1 Diabetiker sind also meistens auch, weil sie überhaupt kein Insulin mehr produzieren, auf eine sogenannte Insulinpumpe angewiesen. Das heißt, die haben so eine kleine Pumpe am Bauch, wo so eine Nadel in das Unterhautfettgewebe geht. Und wenn jetzt, sagen wir mal, gehen jetzt abends mal essen, dann messen die kurz den Blutzucker am Finger und dann sagen die, aha, ich habe jetzt Blutzucker von, sagen wir mal, 90, was im Normalbereich liegt. Und die rechnen dann aus, was sie essen, wie viel Broteinheiten das wären, und dann errechnen die an einer Tabelle, wie viel Insulin die sich zusätzlich spritzen müssen, damit der Zucker nicht extrem hochsteigt. Das Problem ist jetzt für einen Sportler, dass, wenn er unter einer körperlichen Anstrengung steht, er unterzuckern kann. Das heißt, ein Sportler muss immer seinen Blutzucker auch im Auge behalten und seine Insulindosis der körperlichen Anstrengung oder Tätigkeit auch anpassen. Und das kann bei einem Boxkampf sehr, sehr schwierig werden, denn Boxen ist extrem anstrengend und er muss quasi kurz vor dem Kampf schon mal in seinem Blutzuckerwert wissen, damit die entsprechend auch sagen können, ist der Zuckerwert in Ordnung, muss da Insulin gegeben werden oder am besten gar nicht, oder muss man ihm was geben, bevor der Zucker entgleist und zu hoch geht. Deswegen, das, ich sag mal, eine mögliche Antwort für seine zuletzt durchwachsenen Leistungen, wie er selber angibt, aber ich glaube auch einfach nicht, dass Kölling jetzt einfach ein Weltspitze-Boxer ist, also glaube ich auch, dass das vielleicht so ein etwas vorgeschobener Grund ist. Aber auszuschließen ist es nicht.
Ja, ist nicht so. Also man kann ja die Belastung im Kampf ja nie so genau vorhersagen. Muss man sich dann so spitzen, dass man ja quasi so oder so einstellen, dass man ein bisschen auch die Belastung dann vorplant? Oder kann man dann schon
ja, so... Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Du musst das ja quasi wirklich... genauestens einplanen. Du musst ja vor allem auch erstmal Erfahrungen sammeln. Nicht jeder Diabetiker reagiert gleich auf seine Therapie. Der eine, ja, ich sag mal, es gibt Diabetiker, die gucken Brötchen an und haben Blutzucker von 400, und es gibt welche, die essen Brötchen und die haben Blutzucker von 200. Also jeder reagiert da anders und man muss da, ich sag mal, sich quasi auch erstmal rantasten und die Therapie auch entsprechend einstellen. Und ich denke mal, gerade für einen Boxer wird das halt sehr schwierig sein. Das ist nicht unmöglich, aber es ist sehr, sehr schwierig. Weil Boxen ist halt ein sehr anstrengender Sport. Hinzu kommt auch noch, dass Insulin ein anaboles, ein aufbauendes Hormon ist. Das heißt, für Kölling wird das Gewicht machen dann noch schwieriger sein. Oder er muss halt seinen Lebensstandard oder seinen so anpassen, dass er möglichst wenig bis gar kein Gewicht abkochen muss, damit er das Gewichtslimit dann vom Halbschwergewicht bringen kann.
Ja. Ja, es gibt schon Beispiele von zuckerkranken Sportlern. Zum Beispiel Torwart Dino Wache war zuckerkrank, von dem man es zumindest weiß. Dann war ich auch mal selber beim Fußballspiel, wo ein Spieler dann zusammengebrochen ist, der über Jahre schon eigentlich zuckerkrank war. Nur das war also ein Ausstiegsspiel und das war halt auch nochmal vielleicht eine andere Belastung, ein bisschen intensiver als sonst, und der ist dann auch kurz vor Ende zusammengebrochen und dann haben sie den im Krankenwagen weggefahren, und das stelle ich mir natürlich schon nicht unbedingt einfach vor, ne? Aber es ist halt schwierig zu sagen wahrscheinlich, ob das wirklich der Grund ist, ne, für seine Leistung.
Ja, kann man so sehen oder so sehen, aber sagen wir mal so, es kann ein Grund sein, aber ich denke jetzt nicht, dass dass der Grund sein wird, weil ich fand die Kämpfe vorher jetzt auch nicht so sonderlich berauschend. Ja. Oder gut, wer weiß, vielleicht hat er ja schon seit Jahren Diabetes und wusste es halt nicht. Wobei er jetzt wohl irgendwie erst seit ein paar Monaten diese Symptome wohl erst aufgekommen sind, wenn ich diesen Bericht richtig gelesen habe.
Ja, oder ich meine, wir sehen, ob es jetzt wieder weiter vorangeht oder ob da eine Verbesserung zu sehen sein wird. Ich glaube tendenziell eher nicht. Ich denke, Curling ist auf jeden Fall ein grundsolider Boxer, aber dem einfach so manche Dinge vielleicht fehlen, die im Profibusiness gefragt sind, wie
Schlagkraft.
Ja, genau. Und das ist halt wahrscheinlich so sein großes Manko und da die mangelnde Power wird jetzt auch nicht unbedingt, oder da wird auch Diabetes wahrscheinlich nicht der Grund dafür sein, aber gut, man wird sehen, wie seine Leistungen demnächst sein werden. Ansonsten gibt es noch eine Meldung von einem Kampf, der schon sehr lange her ist. Eine positive Dopingprobe von Tony Thompson nach dem Kampf gegen Price, also nach dem zweiten Kampf. Robert, du als Experte, erzähl uns doch mal was dazu.
Tony Thompson ist positiv auf Hydrochlorothiazid getestet worden. Die meisten werden das jetzt so nicht kennen. Dieser Wirkstoff ist ein sogenanntes Schleifendiuretikum. Diuretika sind Medikamente, um Wasser aus dem Körper auszuschwemmen und diese stehen auf der Dopingliste. Diese Medikamente haben keine Leistungssteigerung, aber sind im Sport verboten, unter anderem, weil man A, damit Gewicht machen kann. Das heißt also, boxt, sagen wir mal, jetzt jemand im Cruisergewicht, wiegt einen Tag vorm Kampf 92 Kilo, nimmt er sich einmal Furosemid, ein schnell wirksames Diuretikum, und dann kann der ohne weiteres in einem Tag mal ohne weiteres 2 bis 2,5 Kilo auspissen, kann man sagen. HCT selber ist ein Schleifendiuretikum, das wirkt langsamer. Das heißt, das wirkt auf den ganzen Tag hin und man pinkelt nicht sofort rasch, sondern mehr über den Tag und scheidet dadurch Flüssigkeit aus. Normal wird HCT bei Ödemen benutzt oder halt in einer Kombination mit einem anderen Medikament zur Regulierung des Blutdruckes. Tony Thompson selbst gibt an, dieses Medikament nur gegen seinen Bluthochdruck, den er angeblich seit 15 Jahren hat, zu benutzen. Das kann jetzt aber allerdings nur die halbe Wahrheit sein, denn HCT wird erst gegen Bluthochdruck verwendet, wenn andere Medikamente wie Beta-Blocker oder so dergleichen nicht einen ausreichenden Erfolg gegeben haben. Und dann wird dieses Medikament mit HCT kombiniert. Was auch noch seltsam ist, dass das erst nach 2 Jahren rausgekommen ist und dass derweilige Fälle noch nie anders aufgetreten sind. Sprich zum Beispiel im Kampf gegen Klitschko oder gegen Solis oder gegen Pulev, weil da hätte man ja auch irgendwie auf HCT testen müssen. Denn HCT wird gerne im Doping so benutzt. Wenn man zum Beispiel anabole Steroide benutzt, kann man HCT benutzen, um quasi die Spur im Urin zu verwässern. Also aufgrund des erhöhten Harnausscheidung kann man quasi die Spur von anabolen Steroiden verschleiern. Das ist so der Sinn hinter dem HCT im Doping. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt Price nötig hat zu dopen, weil im Kampf gegen Klitschko war er mit 110 Kilo noch relativ austrainiert, aber im Kampf jetzt gegen Price hat er ja schon einen kleinen Wohlstandsbauch in beiden Kämpfen. Also von daher kann ich mir das irgendwo schlecht vorstellen. Andererseits passt das irgendwie nicht so ganz mit dem zusammen, was er so sagt, dass er das nur wegen seinem Bluthochdruck nimmt. Weil da müsste er auch direkt also erwähnen, dass er noch wahrscheinlich ein anderes Medikament nimmt, weil sonst würde es keinen Sinn machen.
Ja, ganz interessant. Die Frage ist halt nur, wird der Kampf jetzt annulliert oder nicht? Und ja, da entscheiden dann wahrscheinlich die britischen Verbände darüber. Ne?
Aber gedopt oder nicht gedopt, Price hat kein Kind. Den Kampf hat er so oder so verloren. Den zweiten Kampf hat er ja jetzt nicht wegen der Schlaghärte von Thompson verloren. Der war einfach nach 5 Runden war der so platt gewesen und hat sich so viel Fäuste gefangen, weil er einfach nicht mehr konnte. Dafür brauchst du nicht dopen.
Ja. Gut.
So, ja. Ich hab jetzt auch gerade noch eine Meldung gesehen. Deontay Wilder wird nicht gegen Briggs kämpfen. Das wäre Zeitverschwendung.
Schade. Dann geht uns ein guter Kampf. Aber okay. Was ist stattdessen auf dem Plan? Steht das da?
Nee, leider nicht. Er selbst sagt nur, nicht Briggs ist Zeitverschwendung, sagte Wilder in einem Interview mit ESPN. Wozu? Wir versuchen, jeden an der Spitze zu bekommen, der noch weiter nach oben steigt. Wenn Briggs eine Chance will, weiß er, was er tun muss.
Okay.
Ansage. Ja, gut.
Und ich lese gerade auch noch, dass Povetkin am 4. November in Kasan in den Ring steigt. Allerdings ist da auch noch kein Gegner bekannt gegeben. Und im Vorprogramm boxen WBA Cruisergewicht-Champion Dennis Lebedev und Rakim Shakir boxt auch.
Oh, interessant, ne? Da hoffen wir dann mal, dass die Gegner.
So wie Dimitri Kudryashov.
Genau, der Kudryashov, der ist ja auch immer eine sehr, sehr eindrucksvolle Gestalt.
Das ist doch der den Carlos Gomez da nach 20 Sekunden weggehauen hat, ne?
Genau, genau.
Ah, okay.
Und der auch hier den Palacios nach in der ersten Runde ausgenockt hat.
Hallo, Tier.
Der kurz davor noch knapp gegen Lodacic verloren hat. Also schon auch guter Mann, ja. Interessant. Ja gut, nochmal da was drauf einzugehen, was Wilder gesagt hat. Ja, ich weiß nicht, ob man das, ne? Ich meine, er hat vorher gegen Molina geboxt, da vorher gut gegen Stiverne und davor gegen hier Dingens, wie heißt er, gegen den Super Journeyman Jason Gavin und ja, ne, da würde Briggs eigentlich schon gut reinpassen, so, ne, in diese Namen, aber gut, ich denke, den Gegner, den wir stattdessen sehen werden, der wird wahrscheinlich auch nicht allzu viel mehr oder viel mehr Qualität haben, als es Briggs gehabt hätte. Ne? Aber gut, ja, ansonsten wäre es das eigentlich schon gewesen für diese Woche.
Wenn dafür, dass nichts gewesen ist, finde ich, haben wir aber sehr viel besprochen.
Ja, durchaus. Ich meine, es ist ja auch für 2 Wochen. Ne? Und
na gut.
Von daher, wenn ihr sonst irgendwas wissen wollt in 2 Wochen von uns oder irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie uns bitte. Wir würden uns darüber sehr freuen. Ich hoffe, die Tonqualität ist diese Woche wieder ein wenig besser geworden. Ansonsten liked uns, teilt uns, empfiehlt uns weiter. Das freut uns immer. Und dann bis in 2 Wochen.
Bis dann.